Nimm's Rad, der Podcast. Heute mit
Arndt Grewe.
Beruf?
Ich bin von Haus aus Ingenieur, aktuell CTO und Mitgründer von Cargobike in Koblenz.
Heimatort?
Koblenz.
Rhein oder Mosel?
Mosel.
Wein oder Tegernseer?
Das ist gemein, aber ja, Wein, das passt zu meinem Heimatort.
Automobilindustrie oder Radindustrie?
Mobilitätsindustrie.
Arndt, welches Rad hast du in der letzten Zeit wohin genommen?
Ich war kürzlich unterwegs mit ein paar Freunden auf einer schönen Graveltour. Das kann man hier hervorragend machen in der Gegend von Koblenz, weil das landschaftlich hoch attraktiv ist. Und ansonsten bin ich natürlich sehr viel mit unseren Cargo-Bikes unterwegs.
Was sehr, sehr schön ist, Arndt, wir nehmen hier bei euch in Koblenz gemeinsam auf, face to face. Das genieße ich sehr. Nochmals vielen Dank für die Gastfreundschaft.
Gerne, herzlich willkommen.
Aber ich denke, vorab wäre es auch wichtig für die ZuhörerInnen zu erklären, wie es kommt, dass Cargo gerade in Koblenz zu Hause ist und dass Koblenz auch so eine Fahrradstadt ist. Nicht, was die Fahrradinfrastruktur anbelangt, habe ich festgestellt, aber was die Fahrradindustrie anbelangt. Kannst du kurz oder so kurz es geht die Geschichte der Gebrüder Arnold nachzeichnen?
Ja, ich kann es kurz versuchen. Das ist natürlich eine sehr lange Geschichte und ich kenne natürlich auch nicht alle Einzelheiten. Aber ich arbeite natürlich mit einem der Brüder Arnold schon jetzt länger zusammen. Das geht alles zurück auf eine Familie Arnold. Das sind drei Brüder und auch ein Vater, der damals schon in diesem Geschäft unterwegs war. Und man hat damals einen Radsportladen gegründet, Radsport Arnold. Das ist ein Begriff für viele aus Koblenz. Ich war damals noch nicht in Koblenz, als sie hier aktiv waren. Und aus dieser Radbegeisterung ist dann auch die Firma Canyon entstanden. Die ist ja mittlerweile weltweit bekannt. Ein ganz tolles Unternehmen.
Bis in die Basketballkreise.
Bis in die Basketballkreise neuerdings, habe ich auch gelesen. Und da haben die beiden Brüder sich beide sehr engagiert. Das hat sich aber so ein bisschen aufgeteilt, dass einer der Brüder den Canyon wirklich groß gemacht hat. Der Frank sagt immer, er wollte der Michael Dell der Fahrradindustrie werden, hat er auch geschafft. Und der Frank selbst ist mehr dann in den Bereich der Zubehörteileentwicklung des Handels gegangen, ne? Er hat da seinen Erfolg mit RTI dann aufgebaut. Ja. Ich habe immer noch gefragt, warum ist überhaupt Fahrrad hier so ansässig geworden?
Ja, ich auch.
Ich kannte Koblenz, bevor ich hierher gekommen bin, auch nicht so richtig, aber es ist interessanterweise doch eine sehr attraktive Stadt, weil du hast um Koblenz herum hast du die Eifel, den Westerwald, den Hunsrück. Das sind landschaftlich traumhafte Gebiete, die einfach auch zum Radfahren einladen. Vielleicht ist das mit ein Grund, weswegen das hier entstanden ist.
Ja, und jetzt entsteht hier aber etwas, was über die Freizeit, über den Freizeitwert des Fahrrads hinausgeht mit Cargo Bike. Gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen auf Frank Arnolds RTI Ökosystem zurück. Es ist wirklich ein Ökosystem, das er aufgebaut hat aus unterschiedlichen Zubehörmarken. Magst du kurz aufzählen, was alles dazu gehört?
Ja, RTI, das ist ja alles unter dem Dach der RTI-Gruppe. Da sind ja verschiedene Firmen drin. Es gibt die RTI selbst, das ist der Verkauf, der Handel. Es gibt die RTI-Logistik, die das ganze Prozedere dahinter erledigt, sag ich mal. Dann gibt es die Connect, die sich mit den Marketing-Themen auseinandersetzt.
Lauter Dinge, die ich auch wirklich noch nicht wusste.
Ja, genau. Und das ist schon ein interessantes Konstrukt. Wir arbeiten natürlich alle sehr eng zusammen. Aber was natürlich spannend ist, sind auch kleinere Unternehmen, die da dazugehören. Ne? Cargo ist für mich immer noch ein kleines Unternehmen. Es gibt eine Firma Schumpeter, die jetzt, ich sage immer, ist die Mutter von Cargo eigentlich, kommen wir nachher vielleicht noch dazu. Es gibt eine Firma Nui Lab, was die wenigsten wissen, ein kleines Unternehmen, was sich mit so haptischen Feedback-Themen beschäftigt. Das sind natürlich alles auch strategische Ideen, die dahinter stehen. Kann ich mit diesen Ideen, Technologien andere Bereiche voranbringen? Und was wir natürlich überhaupt nicht vergessen dürfen und was kein kleiner Spieler ist, sondern ein sehr großer, ist die Firma Ergon. Ergon ist bekannt mit ergonomischen Produkten im Fahrradbereich, überall da, wo der Fahrer Kontakt zu dem Fahrrad hat, sei es Griffe, sei es Sattel, jetzt auch Pedale oder vielleicht auch jetzt neuerdings den Rückspiegel, den sie gebracht haben, ist eine Eigenmarke, die aufgebaut wurde innerhalb von RTI und die sehr erfolgreich und einen großen Anteil nimmt an dem Erfolg der RTI-Gruppe. RTI selbst hat noch weitere Eigenmarken, nämlich den Terry und Good Cargo, handelt aber eben auch als einer der größten Distributeure mit der Marke Topic, hat andere Themen noch wie
Brooks,
Matt, Cinelli, Tubolito, das sind ausgewählte Marken. Das finde ich sehr spannend bei uns oder bei RTI und der Gruppe, dass man wirklich gezielt Marken aussucht und nicht so ein riesen Gemischtwarenladen ist mit allen möglichen, so nach dem Motto, ich nehme mal alles hier und verkaufe das irgendwie. Nein, das sind gezielte Auswahlprodukte, die eben auch letztendlich hohe Anforderungen erfüllen und entsprechenden Mehrwert beim Kunden bringen.
Ja, wie gesagt, ich finde es als eine Art Ökosystem RTI, auch jetzt so ganz oberflächlich eingetaucht. Also du hast mir jetzt auch noch mal neue Sachen erzählt. Ich bin jetzt ein paar Tage hier. Auf Ergon kommen wir sicherlich noch zu sprechen, weil natürlich auch viele Ergon-Teile an eurem Produkt sind, auch da, wo man es gar nicht erwartet, beziehungsweise natürlich das Know-how, die Expertise und auch die Entwicklung einfließt in die Cargo Bikes. Und wie sich das Ganze entwickelt hat, das werden wir jetzt gleich noch ausführlich besprechen, weil es eine tolle Geschichte ist. Aber ganz kurz vielleicht, jetzt haben wir Franks Werdegang so ein bisschen, naja, zumindest angerissen. Aber deiner ist ja jetzt auch nicht uninteressant, vor allem, weil du aus einer anderen Ecke kommst, nämlich dem Automotive-Bereich. Magst du ganz kurz auch deinen Werdegang darlegen?
Ja, ich komme nicht nur fachlich aus einer anderen Ecke, ich komme auch örtlich aus einer anderen Ecke.
Also man hört es ein bisschen, ja?
Ja, ich kann ein bisschen schnacken, wenn du möchtest. Ja, also ich komme aus Hamburg, bin da geboren und aufgewachsen, habe dort Maschinenbau studiert, bin dann über verschiedene Positionen gelaufen, also witzigerweise, was man vielleicht erwähnen sollte, mein erster Job hatte tatsächlich auch mit Fahrrad zu tun. Das war ganz interessant, weil ich habe meine Diplomarbeit damals Anfang der 90er an einem Fahrradrahmen gemacht, der aus thermoplastischen Composite-Halbzeugen hergestellt wurde. Okay. Ich habe noch ein Bild davon, das habe ich dem Frank auch neulich gezeigt. Was ist das denn? Aber das hat damals schon eine unheimliche Faszination auf mich ausgestrahlt. Und ich habe so die klassischen Positionen bin ich durchlaufen damals. Ich habe angefangen in einem sehr kleinen Unternehmen, wo ich mich auch eben mit diesen Faserverbundwerkstoffen beschäftigt habe. Das war witzigerweise auch sehr sportindustrielastig. Ne? Die Sportindustrie war damals für uns ein interessanter Kunde, der schnell innovative Produkte eben auch bringt. Und wir hatten damals innovatives Material, innovatives Verfahren, was wir da an den Markt gebracht haben. Ich bin dann von diesem kleinen Unternehmen in ein etwas größeres Automobilzuliefererunternehmen gegangen, weil ich auch mal so ein globales Unternehmen kennenlernen wollte, was verschiedene Standorte weltweit hat. Und bin da über verschiedene Bereiche, sag ich mal, vom Engineering über Vertrieb, Projektmanagement. Ich war eine Zeit lang in China unterwegs, habe dort Produkte lokalisiert, die wir in Europa fertigen, habe dann also mich da mit deutschen OEMs in China auseinandergesetzt, um dort aus unseren chinesischen Werken damals an diese Firmen zu liefern, mit chinesischen Lieferanten. Das war also Anfang 2005, 2006 war das super spannende Zeit, nicht nur jetzt auch mal diese technischen Dinge da zu erleben, sondern vor allen Dingen auch die kulturellen Unterschiede.
Dieses Land in dem Aufbruch wahrscheinlich.
Es war unfassbar, das zu sehen. Ich war, wie gesagt, 3 Jahre dort und was in den 3 Jahren passiert ist, war einfach faszinierend. Ne? Ja, ich war da in der Automobilindustrie und da bin ich auch sehr lange treu geblieben, eigentlich bis vor 5 Jahren. Nicht unbedingt nur Pkw, ich sage immer, das geht um Fahrzeuge, ich will von A nach B kommen, war im Wesentlichen nachher auch tätig für Bereiche wie Nutzfahrzeuge, wie auch Schienenfahrzeuge, auch landwirtschaftliche Fahrzeuge, da haben wir Produkte reingeliefert, das ging damals um Schwingungstechnik, Akustik, viel über sicherheitsrelevante Bauteile. Deswegen habe ich auch mal den Hang, alles Mögliche möglichst gut zu prüfen und zu testen. Insbesondere da, wo nachher, sage ich mal, schon Gefahren von ausgehen, von den Teilen. Ne? Ja, und am Ende des Tages bin ich dann über ein paar interessante Wege dann hier gelandet, habe dann irgendwann den Frank kennengelernt, habe dann mit ihm viel diskutiert über das, was er so macht, was er vorhat, was ihn bewegt. Und ja, ich kann mich noch daran erinnern, dann kam ich vom ersten Gespräch nach Hause, da sagte meine Frau, na und wie war's? Und ich habe damals wohl angeblich gesagt, das ist eine sehr explosive Mischung, also im positiven Sinn. Ne? Und dabei bleibe ich auch heute noch, das hat sich absolut bewährt, diesen Schritt zu machen aus dieser ja doch Pkw, Lkw-lastigen Branche rauszugehen und in diese Fahrradbranche reinzugehen.
Bevor wir jetzt noch zur Entwicklung von Cargo kommen und dieser Entstehungsgeschichte, ganz kurz, mir ist das jetzt gestern bewusst geworden, weil ich bei Ergon eintauchen durfte kurz.
Ach, schön.
Und einige Kollegen von dir kennenlernen durfte. Mhm. Und es sind tatsächlich neben dir noch mehrere, die aus der Automotive-Industrie gewechselt haben. Also Matze hat mir die Sachen gezeigt und erklärt. Der hat gemeint, er hat früher die Verbrennermotoren gebaut. Mhm. Er ist Biker gewesen. Er konnte dann auch irgendwie, ja, das sozusagen aus Nachhaltigkeitsgründen, hat er da die Motive nicht mehr gesehen, in dieser Industrie zu arbeiten und hat dann eben den Schritt gewagt in die Fahrradindustrie. Und er sagt, das ist durchaus inzwischen nicht mehr so unwahrscheinlich, dass KollegInnen wechseln, auch weil das Gehalt vielleicht ein bisschen, er sagt, vor 10 Jahren war es der Idealismus, der einen getrieben hätte, den Wechsel anzustreben. Und inzwischen ist es so, dass das Bewusstsein durchaus auch da ist. In der Automotive-Industrie ist die Zukunft nicht gesichert. Und ja, und die Industrien haben sich eben auch angenähert, vielleicht was das Gehalt zumindest einigermaßen angenähert, was das Gehalt anbelangt. Und ich habe das überhört in dem Gespräch, die Tage bei dir auch, dass du gemeint hast, es ist sehr spannend, wie sich die zwei Industrien aneinander annähern. Und deswegen auch deine Antwort zu Beginn, Mobilitätsindustrie, finde ich sehr spannend. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Ja, jetzt kommen wir einfach mal zu Cargo. Du hast vorhin schon erwähnt, Schumpeter, die Mama von Cargo Bike. Schumpeter kennt, glaube ich, da draußen keiner.
Genau. Deswegen nutze ich die Chance hier in diesem Zusammenhang, einfach das mal zu erwähnen.
Stolz. Ja.
Ja, also ja, kann ich natürlich erzählen. Also Schumpeter war auch die Firma, die gegründet wurde, kurz bevor ich hier angefangen habe. Und ich bin damals in die Geschäftsführung von Schumpeter reingekommen. Das war ein ganz kleines Unternehmen, das sich mit Partikelschäumen beschäftigt. Ne? Das ist Ergon hat ja eine Produktreihe entwickelt mit der Core Technology, nennen sie das, hast du bestimmt gesehen. Das sind Materialien, das sind expandierte thermoplastische Polyurethane, ETPUs, langes Wort, ich weiß. Dahinter steht eine Fertigungstechnologie, die kannte ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht. Die ist super spannend, super aufwendig. Du musst dir vorstellen, das sind so kleine Kunststoffpartikel, die werden mehr oder weniger in eine Form geschossen, so reingerieselt, es füllt sich auf und dann wird das über einen Bedampfungsprozess, also es sind ganz viele kleine Düsen auf einer Seite und Wasserdampf schießt so durch diese Masse an kleiner Partikel. Und dadurch expandieren die und verschmelzen zu einem kompakten Material. Und dann kannst du die Form wieder öffnen und hast ein fertiges Bauteil. Ergon nutzt das mit elastischem Material. Klar, du willst dich nicht so auf so einen harten Sattel setzen, aber es werden da auch andere Materialien verarbeitet wie Polypropylene. Das ist eher ein harter Werkstoff. Und man hat damals, als die Core-Technologie entwickelt wurde bei Ergon, natürlich auch nach Partnern gesucht, die das verarbeiten können, die die Werkzeuge machen. Und BASF hatte damals, war eigentlich einer der Hauptlieferanten, hat damals vorgeschlagen, hier bei uns witzigerweise im Westerwald sitzt einer der weltweit bekanntesten Hersteller von diesen Werkzeugen, der Michel Formbau, der auch Mitbegründer von Schumpeter ist. Und man hat dann hier relativ schnell gemeinsam, das hat der Frank mit dem Thorsten dann gemacht, die Firma Schumpeter gegründet mit dem Ziel, diese Werkstoffgruppe zu innovativen Teilen zu bringen. Das war die Geburtsstunde eigentlich von Schumpeter, mal unabhängig von dem Ergon-Projekt. Und da bin ich dann eingestiegen und fand das natürlich wahnsinnig spannend, weil du kannst damit super leichte Konstruktionen machen. Der Michel Formbau hat eine unfassbar tolle Technologie, Oberflächen in Werkzeuge reinzubringen, dass du diesen klassischen, ja, ich sag mal, wenn ich dir das jetzt zeigen würde, würdest du erstmal sagen, so, hey, das ist ja Styropor. Mhm. Ne? Kennst ja, wenn du Verpackung Styropor, ne? Mhm. Knack, brichst du einfach mal durch, was soll das? Ne?
Weißt du, welches Bild ich so ein bisschen im Kopf habe? Diese Adidas Boost-Geschichte.
Ja, genau, das ist das Material im Prinzip, was Ergon verwendet. Mhm. Was wir jetzt eigentlich die ganze Zeit untersucht haben, ist ein Material, das gibt...
nicht nachgibt oder nur...
Das gibt schon nach, aber hat nicht so diese starke Rückstellwirkung. Ja. Ist nicht so elastisch wie das... Ja. Material von Ergon. Und wir haben dann uns überlegt, ja, diese tollen Eigenschaften, diese Leichtbau, diese optische Eigenschaften über diese Texturierung an der Oberfläche, die wirken einfach, da kannst du einen Werkstoff, wo du erst denkst, das ist so ein billiges Styropor, kannst du über diese Oberflächengestaltung zu einem sehr hochwertigen Produkt machen. Und das ist natürlich ein Traum auch für unsere Designer, also klar, wir sind extrem designgetrieben, dass sie halt da mit Oberflächen hantieren können, aber trotzdem ein Produkt haben, was extrem leicht ist, extrem stabil und hat noch andere Eigenschaften, wie zum Beispiel dieses Impact-Verhalten, dieses Crash-Verhalten. Ne? So, und wir haben damals mit Schumpeter dann angefangen, uns überlegt, was machen wir denn? Und die Idee war eigentlich, in den Sport- und Freizeitbereich reinzugehen. Wir haben dann viele Produkte entwickelt, die eigentlich mehr so in den Gastro-Bereich gehörten. Huch, ja, okay. Ganz genau, huch. Da waren so Biertische dabei, Eiskühler, Sitzpads für Bierbänke, ganz toll.
Man sieht die Motivation, ja.
Ja, das hat auch richtig...
Wir müssen auch noch über Tegernseer sprechen.
Ja, machen wir auf jeden Fall. Das passt da genau zu. Das waren so Produkte, die haben wir versucht natürlich auch selbst zu vermarkten. Aber da haben wir schnell gemerkt... dass wir diese Vertriebspower in dem Bereich überhaupt nicht haben. Ne? Und parallel dazu ging aber dann schon diese Story los, dass wir gesagt haben, das Material können wir auch benutzen für die Gestaltung so einer Cargo-Box. Ne? Dass wir gesagt haben, Schumpeter als Zulieferer für die Cargo-Bike-Industrie, das ist doch eine tolle Idee. Und es ist eine tolle Idee, solche Boxen einfach die bis dato entweder in Form eines Rahmens gestaltet waren, aus Aluminium oder aus Holz, die einfach so zu gestalten, dass wir diese guten Eigenschaften von diesem EPP-Material, das findest du ja an jeder Stoßstange, nicht ohne Grund, dass wir die nutzen, um den Transport von Kindern einfach sicherer zu machen. Das war damals parallel zu diesen ganzen Gastro-Artikeln entstanden und wir hatten natürlich auch Gespräche mit verschiedenen OEMs geführt in der Lastenradindustrie, fanden auch alle super toll. Es war die Zeit damals, wo ihr auch den Arne Behrensen hast, vielleicht schon mal gehört, von Cargobike jetzt ehemals kennengelernt habe. Habe ich auch mit ihm da viel ausgetauscht. Mhm. Er hatte damals auch eine unheimlich motivierende Wirkung gehabt, da wirklich Gas zu geben, weil er sagt, das ist richtig, da müsst ihr rein. Und wir haben dann die Gespräche geführt, das Interesse war groß, aber dann war die Reaktion mehr oder weniger, ja, das war ja 2018, 2023, 2024 können wir uns so eine Umsetzung vorstellen. Das war natürlich überhaupt nichts für uns. Und dann ist natürlich die Idee entstanden, hast du ja auch gestern gehört, dass wir dann ein Demobike bauen wollten, um der Industrie zu zeigen, hey, das kann man wirklich machen, nicht? Und wir hatten bis dato ja überhaupt keine Ahnung vom Lastenradbau und ich muss ich auch sagen, vom Fahrradbau überhaupt nicht.
Frank schon, das muss man
Frank,
dazu sagen.
Frank ist natürlich, ja klar, der
Frank meinte auch,
Fahrrad durch und durch.
Ja, aber, weil wir das Gespräch schon vorher geführt haben, er meinte aber, es war natürlich eine ganz andere Fahrradwelt, genau, die sich da für ihn aufgetan hat.
Absolut. Und das war auch, glaube ich, eine ganz spannende Zeit, weil in der Zeit passierte nämlich, ja gut, dann kam ja auch noch Corona und der ganze Kram dazu, aber in der Zeit war auch eine Entwicklung in der Normung. Das war, ich sage es den Leuten von dem Normungskreis immer wieder, das war für uns eigentlich das war ein Glücksfall, weil die bis dato sind die Räder natürlich nach den normalen Fahrradstandards entwickelt worden. Da gibt es ja auch Normen, nach denen du sowas freiprüfst. Und Lastenräder sind einfach Räder, die viel stärker beansprucht werden. Dementsprechend sind die Prüfkriterien auch andere. Und für uns als Neuling ist so eine Norm, ich sag mal, das war für mich wie eine Checkliste. Ich sag, wow, wunderbar. Was will
Orientierung
ich?
Zumindest.
Das war eine totale Orientierung. Wir haben damals den Entwurf ziemlich akribisch studiert, haben auch da schon gesehen, gut, zum Thema Kindersicherheit war da jetzt nicht viel drin, aber haben gesagt, okay, das alles drumherum, das können wir daraus zumindest schon mal holen, dass wir da mit einer guten Sicherheit ein Produkt entwickeln, was auch diese Anforderungen erfüllt. Und das war echt, das war großartig. Vor allen Dingen Anfang 2020 wurde dann diese Norm offiziell. Und nach der, du musst ja dann auch hier diese ganzen CE-Erklärungen und so weiter machen, nach der haben wir das Ding dann wirklich nachher freigeprüft. Ne? Und ja, und in der Zeit auch parallel, Frank hat das ja auch schön eindrucksvoll nochmal erklärt, da kam dieser Mindshift, ne, dass wir gesagt haben, Moment mal, jetzt haben wir hier so ein Rad und überhaupt sieht das total gut aus und wir haben eigentlich die Box da, so wie wir es immer haben wollten. Warum machen wir nicht ein ganzes Fahrrad und verkaufen das ganze Fahrrad und machen Cargo? Oder damals hieß es noch nicht Cargo, das war... Ich weiß gar nicht, wie wir uns damals nennen wollten. Der Name entstand dann ja irgendwie in der Zwischenzeit.
Gott sei Dank seid ihr nicht bei Schumpeter geblieben.
Ja, genau. Schumpeter, ja, das gab hier intern auch immer so lustige Spitznamen wie Schummelpeter und so weiter. Aber ja, da stehen wir ja locker drüber.
Wer ist denn auf Cargo gekommen? Ich finde es einen genialen Namen.
Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr. Der war auf einmal da, der Name, ich weiß es nicht mehr.
Da war sicher ein Biertisch und eine Bierbank und ein Tegernseer-Kasten involviert.
Das mag sein, ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist so fix da. Da kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Aber wir haben mit der Namensgebung, da war einiges auf dem Tisch. Auf einmal war Cargo da und das war gesetzt. Das haben alle gesagt, ja, hier Daumen hoch, das passt. Ne?
Ja, aber für dich ja auch nochmal ein Riesenwandel, überhaupt in diese Industrie reinzukommen, zu Schumpeter zu kommen, dann mehr oder weniger von Scratch experimentieren zu dürfen. Das ist ja sicherlich auch
toll.
Wirklich
toll und ich bin total dankbar. Ich kann ich würde an der Stelle sogar noch meinen Eltern danken, dass sie mir das überhaupt ermöglicht haben, in diese Richtung zu studieren. Das ist ich bin ja von Haus aus Ingenieur und ich bin ein neugieriger Mensch und ich kann nur jedem raten, hin und wieder mal einfach mal Neuland zu betreten, einfach mal das zu riskieren, mal aus dem gewohnten Umfeld rauszukommen. Das aktiviert so ein paar graue Zellen und führt auch dazu, dass du Dinge, die du aus anderen Industrien mitbringst, auch vielleicht auch verwenden kannst und vielleicht zu neuen Produkten, zu neuen Prozessen, zu neuen Beschleunigungen führt. Und das macht das Ganze super, super spannend. Ich will das nicht bereuen. Und ich weiß nicht, hatte ich das neulich in unserem Gespräch erwähnt? Ich war ja auch mal ganz kurz in einer völlig anderen Industrie. Ich habe ja mal Zahnbürsten gemacht.
Das hast du erzählt.
Das war auch, das muss ich sagen, war eine kleine Entgleisung. Jetzt im Nachhinein möchte ich es aber trotzdem nicht missen, weil auch da sind unfassbare Dinge gewesen, die ich da gelernt habe, weil das natürlich ein völlig anderes Produkt ist, was aber eine, zum Beispiel eine Werkzeugtechnologie fordert, die, sowas habe ich in meinem Leben vorher noch nicht gesehen. Wenn du Werkzeuge hast, die dann 1,5 Millionen Produkte pro Tag produziert, ist das Wahnsinn, das zu sehen, mit welcher Geschwindigkeit und welchem Automatisierungsgrad dort gearbeitet wird. Und ich konnte in der Zeit auch das ein oder andere Produkt machen, weil ich war da auch verantwortlich für Forschung und Entwicklung. Habe mich dann aber dann doch wieder berufen gefühlt, mehr in diese Mobilitätsindustrie zu gehen.
Wir sind dankbar dafür. Nein, ich denke, dieses Sammeln von Expertise, Puzzlestückchen aus den unterschiedlichen Industrien, ist ja wahnsinnig bereichernd und du kannst es sicherlich überall anwenden. Und das war jetzt tatsächlich mein Eindruck, auch in den letzten Tagen, auch in Gesprächen jetzt noch mit anderen Menschen auch, die, ich habe jetzt auch mal mit der Axel-Gruppe gesprochen, die auch erzählt haben, wie viele Leute aus der Automotive-Industrie wechseln eben in ihre Region. Oder Matthias hat gestern auch erzählt, dass die Automotive-Zulieferer tatsächlich sich proaktiv bei Ihnen melden, bei Ergon melden und sagen, ja, sie haben einfach Interesse oder ihr Interesse bekunden, zusammenzuarbeiten, weil sie sich breiter aufstellen möchten und weil sie da Bedarf sehen und einen neuen Wirtschaftszweig aufzumachen. Und was du vorhin gemeint hast, also wenn wir zurückgehen auf Hamburg und deine Ursprünge und wo du sagst, ihr wart auch im Sportbereich, schnell innovative Produkte entwickeln. Und das kann man vielleicht in der Sportindustrie oder in der Fahrradindustrie, in der Mobilitätsindustrie, die auf 2-3 Rädern steht, schneller als eine, die auf 4 Rädern steht.
Ja, da hast du völlig recht. In der Automobilindustrie hast du natürlich Entwicklungszyklen, die wesentlich länger dauern. Das ist eine Wahnsinnsindustrie, die Automobilindustrie. Da hast du natürlich auch eine Zulieferlandschaft, die gigantisch ist. Ne? Ich sage es immer so, wenn man das vergleicht, Fahrrad zu Automobil, ein Fahrrad hat eine doch eher begrenzte Anzahl zum Beispiel an Bremsenlieferanten oder Schaltungslieferanten. Was fällt dir da ein?
2.
Ja, Shimano und? Ja, so, und da hast du natürlich als OEM eine sehr geringe Auswahl, sage ich mal. Wenn du in der Automobilindustrie bist als OEM, und sag mal, wenn du jetzt mal den Bereich nimmst, wo ich herkomme, das waren so Motorlager und sowas, dann hast du da neben dir 10, 14 Wettbewerber, die um ein Geschäft buhlen. Das ist eine ganz andere Situation und natürlich hast du dann auch Prozesse dahinter, die so ein ganzes Fahrzeug, ich sag mal, das besteht aus 40.000, 50.000 Einzelteilen, dass das am Ende sorgenfrei etliche Kilometer fährt. Das ist schon ein Resultat aus Prozessen, aus Qualitätsvereinbarungen, die dahinter stehen. Die gibt es so in der Fahrradindustrie nicht. Und ich denke mal, das wird sich ein Stück weit entwickeln. Ich bin froh, dass es nicht so ist, weil sonst würden wir diese schnellen Innovationssprünge überhaupt nicht sehen in der Fahrradindustrie. Ja, und ich glaube aber doch, dass es zum Teil kommen wird und kommen muss, weil diese ganzen Themen Zuverlässigkeit, Sicherheit, die werden mehr und mehr Einzug erhalten, je mehr Personen, insbesondere bei E-Bikes oder bei E-getriebenen Lastenrädern, das fordern. Das wird einfach passieren.
Ich weiß, wir driften jetzt so ein bisschen ab. Ich finde das aber trotzdem ein... Nein, überhaupt nicht. Weil ich jetzt noch weiter in diese Kerbe reinhauen werde. Aber okay. Ich finde es wirklich einen der spannendsten Punkte. Wenn ich normalerweise zu Marken komme, dann wird mir das Produkt präsentiert und erklärt, was das Produkt alles kann. Jetzt habe ich hier erfahren, erstens die Entstehungsgeschichte dahinter und eben dieses Ökosystem von RTI, das ja auch noch weitergeht über... Du hast das Design, du hast die Entwicklungsprozesse. Ich habe gestern mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen gesprochen bei Ergon. Das ist ja Wahnsinn, was da alles drinsteckt. Man denkt gar nicht, was in so Griffe und Sättel hineinfließt. Jetzt gibt es eine eigene Prototypen-Produktionsstätte, wo im 3D-Printer der Prototyp entsteht, am nächsten Tag schon getestet werden kann. Und Fräsmaschinen, Wahnsinn. Also wirklich ein großes, großes Labor, eine große Werkstatt, sehr umfassend. Und was mich auch überrascht hat, ich wusste es von Cargo, was den Rahmenbau anbelangt. Aber da geht es ja auch, wie gesagt, in Teile hinein, die am Cargo-Bike hängen, nämlich auch von Airburn. Das kann man gar nicht sagen, das Rückholen, weil es war niemals hier existent, sondern die Verlagerung der Produktion nach Deutschland bzw. Europa. Und da haben sie mir bei Airburn gestern erzählt, wie aufwendig dieser Aufbau der Lieferkette hier in Deutschland, Europa ist, wie man da ganz jungfräulich startet, weil die Expertise hier nicht, zum Teil die Werkzeuge nicht da sind und sich dieser ganze Ablauf auch erstmal einspielen muss. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Aber jetzt wird auch Cargo tatsächlich nicht in Asien produziert. Und ihr habt aus Versehen nicht nur ein Lastenrad gebaut, sondern am Anfang aus Versehen sogar noch das Fahrrad produziert. Inzwischen glaube ich nicht mehr. Aber Cargo ist tatsächlich ein europäisches Produkt.
Ja, genau. Also du musst sehen, wir haben ja unser erstes Rad, das FS, in einer extrem kurzen Zeit gemacht und in einer Zeit, wo die Fahrradindustrie voll am Kochen war. Das heißt, wir haben uns natürlich, klar, ein Herzstück dieses ganzen Rades ist der Rahmen. Der ist auch bei unserem FS alles andere als einfach. Das ist also wirklich eine komplizierte Schweißkonstruktion. Und wir haben natürlich uns umgeguckt in Europa, in Asien, haben uns Rahmenhersteller angeguckt. Ich kannte die nicht, der Frank kannte die teilweise vom Namen nur. Und wir sind dann wirklich rumgetourt und haben uns tolle Betriebe angeguckt, wirklich. Haben uns dann auch Angebote eingeholt, waren dann aber mittelmäßig schockiert über Lieferzeiten und Preise. Und haben dann in Europa einen Hersteller gefunden, der selbst Fahrräder auch herstellt, also unter Eigenmarke, aber eine unfassbar tiefe Fertigungstiefe hat. Also so üblicherweise haben diese Rahmenhersteller, die kaufen dann Profile ein und schneiden die dann vielleicht, oder vielleicht kaufen sie es schon geschnitten ein und packen das dann in eine Vorrichtung und schweißen diesen Rahmen dann zusammen. Dieser Hersteller, den wir jetzt haben, der hat eine Fertigungstiefe, der baut seine eigenen Extrusionsformen für diese Profile, der macht die Profile selbst, der macht fast alles selbst und das beschleunigt das Ganze unfassbar, sodass wir damals das FS von der ersten Idee bis zum Auftritt auf der Messe, da hatten wir ja schon einen Rahmen aus Serienwerkstoffen, der war ja auch schon das erste Mal auf dem Prüfstand, ne, mussten wir auch machen, bevor die
in kürzester Messe. Zeit, es waren
neun Monate, Mann. Ich sag immer Geburt. So, dass so
war schon wieder ein
Geburtsschmerz.
Wirklich, ja.
Und die mussten wir natürlich prüfen, weil ja auch da Messebesucher mitgefahren sind damals. Und das ging rasend schnell, natürlich, da machen wir auch gar keinen Hehl draus, war das nicht perfekt. Ja, das war nicht perfekt. Wir haben dann den Prototypen hingestellt, der natürlich auch Abweichungen hatte von den Konstruktionsvorgaben. Ne? Ist auch nicht zu kritisieren. Natürlich kann man kritisieren, aber das ist auch ein Prozess. Ne? Das ist ein Prozess, da muss man mit dem Lieferanten arbeiten. Und das war eins unserer größten Herausforderungen, weil dann begann nämlich diese Corona-Phase. Wir konnten über eine lange Zeit nicht zu diesem Lieferanten und sowas zu industrialisieren, ohne vor Ort zu sein, ist fast schon Harakiri. Nicht? Also wir haben das dann Qualitätsbeurteilung über GoPros und ich saß dann hier, mir ist fast schlecht geworden, wenn ich dann in diesen Monitor geguckt habe und irgendeiner beim Rahmenbauer ist dann da um den Rahmen rumgehampelt mit einer Kamera. Das war schon schlimm und da muss ich aber sagen, es hätte genauso sein können, dass der Rahmenbauer, den wir da wirklich gequält haben in der Zeit, gesagt hätte, ich will das nicht mehr, ich höre auf. Das wäre natürlich ein Todesstoß gewesen für uns, aber das rechnen wir dem wahnsinnig hoch an. Er hat uns nicht hängen lassen.
Das sind ja auch nicht die Stückzahlen, die er
Und die Stückzahlen waren natürlich auch nicht da. Wir sind immer noch ein ganz junger Spieler und der hat uns nicht hängen lassen und dementsprechend sind wir auch mit dem neuen Modell, mit dem neuen Rahmen da auch hingegangen.
Ja, kommen wir vielleicht zu dem CES vom FS. CES wurde jetzt auf der Messe, auf der Eurobike vorgestellt, auf der IAA fleißig gefahren. Wir haben es natürlich auch auf der Seite vorgestellt. Es sind schon wirklich, muss man sagen, hat es ein bisschen Wellen geschlagen, auch in der Industrie. Es haben viele Schulterklopfen, habt ihr, glaube ich, auch aus der Branche selbst erfahren. Mhm. Welche Zielsetzung hattet ihr bei der Entwicklung vom CS?
Ja, das, die Entwicklung des CS begann Ende 2021. Ich habe mir das nochmal angeguckt heute Morgen, da habe ich nämlich ein Kick-Off-Meeting gemacht, haben wir auch so einen kleinen Workshop gehabt. Ich dachte so, okay, wo wollen wir eigentlich hin? Das ist immer ganz interessant, wenn du nach so einer Zeit nochmal so ein altes Dokument mal rausziehst und mal reinguckst, was wollten wir eigentlich machen? Ich kann euch nicht alles erzählen.
Sag jetzt nicht, ihr wolltet Bierkisten transportieren.
Nein, das war überhaupt nicht der Anspruch. Wir haben natürlich viel gelernt aus unserem FS. Wir haben gesehen, das FS spricht natürlich Familien an. Das FS ist natürlich auch sehr groß, muss man auch ganz klar sagen. Und wir haben beim FS natürlich auch viel gelernt über Fahrverhalten, Gewichtsverteilung und so weiter. Und wir haben grundsätzlich gesagt, wir wollen ein kleines Lastenrad machen. Wir wollen immer dem Thema Lastenrad, dem Thema Sicherheit bleiben wir auch weiter treu natürlich. Und haben gesagt, wir müssen irgendwas Kleineres, was Agileres für die Stadt haben. Und wir waren damals zu einem Workshop unterwegs mit verschiedenen Spielern, haben uns da mal eingeschlossen hier in so einem Kloster, hätte ich fast gesagt. Das ist hier ganz in der Nähe, Maria Laach. Kennst du vielleicht? Schöne
Nein,
Gegend.
Ich habe keine Kloster und keine Burgen gesehen. Nee,
also das ist eine tolle Ecke, wo man auch sehr kreativ arbeiten kann. Und haben uns da überlegt, wo gehen wir eigentlich hin mit dem ganzen Projekt. Und ja, das sollte ein kleines, agiles Lastenrad werden, wo wir weiterhin die Prinzipien, die wir jetzt beim FS gelernt haben, anwenden können. Das sind, du wirst so ein paar Dinge wiederfinden, wie so eine Seilzuglenkung. Du wirst wiederfinden, Lastverteilung, warum ist das so wichtig? Ja, und, aber am Ende des Tages eben kleiner und agiler. Und das war so die Geburtsstunde, die ersten Skizzen, wenn du die sehen würdest, da würdest du denken, was sind das für Hightech-Roboter? Wir haben natürlich über mehrspurige Fahrzeuge nachgedacht. Wir haben über die tollsten Federsysteme. Also das ist auch ein Stück weit grüne Wiese, eigentlich ähnlich wie beim FS gewesen, wobei wir ziemlich schnell die grüne Wiese eingeengt haben, um auch wirklich dann zielgerichtet auch was Preise angeht, da zu entwickeln. Und ja, das war im Grunde genommen der Anfang. Und was mich dann auch gefreut hat, als ich dieses Kick-Off-Protokoll jetzt gerade gelesen habe, da haben wir damals gesagt, wir gehen in Serie im Oktober 2023. Und das machen wir jetzt auch. Und das finde ich richtig klasse.
Ja, das ist ein Erfolg.
Das ist mit allen Hürden, die wir mit Sicherheit gehabt haben und immer noch nehmen müssen, ist das toll, wenn so ein Plan auf geht, sag ich mal. Ne? Und wir dann doch die ersten Räder jetzt im Oktober in den Handel bringen.
Ja. Ja. Und inzwischen ist es bezeichnet worden als City Utility Vehicle. Das ist so ein CUV statt SUV, wobei es natürlich auch wirklich kompakter, agiler ist als jeglicher SUV. Was sind so die technischen Highlights, vielleicht auch so ein paar außergewöhnliche Punkte, Details, die das CS auszeichnen?
Was ist das Highlight? Das ist, ja, ich habe es eben schon gesagt, natürlich nach wie vor unsere Seilzuglenkung, also eine Lenkung, die über ein redundantes System verfügt. Das kommt ausnahmsweise nicht mal aus dem Automobilbau, sondern aus der Luftfahrt. Ja, jedes Flugzeug hat auch ein redundantes Steuerungssystem. Es ist nicht so gut, wenn du nur eins hast und es fällt aus, gerade in der Luft. Da geht es halt nur noch abwärts und das geht schlimm aus. So gesehen haben wir uns da ein bisschen dran orientiert und das haben wir auch beim FS gemacht und das haben wir jetzt nochmal optimiert und in das CS gebracht. Das ist auf jeden Fall ein Highlight, was man erstmal gar nicht sieht. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Automobilzeit. Da machst du ja auch Teile, die siehst du nicht, die verschwinden irgendwo unter der Motorhaube. Und hier hast du das jetzt ähnlich bei der Seilzuglenkung. Also wenn man mal die Abdeckung abnimmt, dann kann man sich freuen und sich das angucken, weil da sind so kleine Raffinessen drin, wie so ein Seilzugspanner, wo du mit einer Schraube alle vier Seilzüge zum Beispiel gleichzeitig spannen kannst. Das ist eine ganz tolle Idee, die einem Händler die Arbeit einfach leichter macht im Service, ne? Weil sonst hast du jedes einzelne Bautenzugsystem, musst du dann nachspannen. Das ist nämlich so klasse. Das ist ein Highlight. Das andere Highlight ist natürlich die Ladefläche, die wir unten, natürlich unten und möglichst weit vorne. Da geht es darum, dass wir die Lastverteilung von Vorderrad zu Hinterrad optimieren wollen. Beim Long John ist das natürlich noch krasser, weil du das Rad irgendwie kilometerweit da vorne irgendwo hast und dementsprechend auch weit hinten sitzt und die Last vorne nur einen gewissen Prozentsatz beträgt und durchaus da auch den Kontakt zum Boden verlieren könnte, wenn das nicht gut ausbalanciert ist. Mit dem Grund, warum wir beim FS die Batterien vorne und weit unten haben. Mhm. Das war eigentlich von Anfang an schon fast gesetzt, dass wir gesagt haben, Mensch, wenn wir Last transportieren, dann muss das vorne unten sein. So, und so ist quasi dieses Compartment da unten entstanden. Gleichzeitig haben wir auch überlegt, dass es viel Sinn macht, wenn wir zukünftig diese verschiedenen Ladepositionen bespiegeln können. Das heißt, wir haben ja einen hinteren Gepäckträger, einen vorderen, oberen Gepäckträger, der oft nicht als solcher erkannt wird. Das wird man aber sehen, wenn jetzt das ganze Zubehör noch auf den Markt kommt. Das heißt, du kannst ja da oben drauf auch Körbe drauf machen. Da gibt es, wir haben es auf der Messe vorgestellt, so ein Frontrack, wo du ein größeres Volumen mal transportieren kannst, wenn du mal wieder irgendein Paket zur Post zum Rückversand bringst oder sowas. Das kannst du dann natürlich dann entsprechend sehr flexibel bespielen, dieses Rad. Das war auch für uns wichtig, weil wir gemerkt haben, dass jeder so seine natürlich individuellen Bedürfnisse hat. Und das kannst du nur machen, indem du irgendwo Schnittstellen einsetzt ans Fahrrad, was jeder ein Stück weit für sich auch bespielen kann. Und es gibt ja auch in der Fahrradindustrie ganz viele Zubehörartikel, sei es aus Satteltaschen, die du da dran machen kannst. Das funktioniert bei unserem Rad natürlich genauso. Das
heißt, und ihr habt die Expertise in-house, ihr könnt auf Ergon zurückgreifen, die natürlich auch Rucksäcke
absolut
machen.
Und also mit Ergon haben wir natürlich einen sehr engen Austausch. Das fing beim FS an, dass wir natürlich die Ergonomie uns angeguckt haben. Wir haben ja auch diesen Griff entwickelt, den du ziehen kannst, um das abzustellen. Das war beim CS genauso, dass wir uns überlegt haben, dass wir einen verstellbaren Vorbau haben zum Beispiel, ne? Und welche Griffe wählen wir wirklich aus. Wir haben bei beiden Rädern die Situation, wir sagen immer one size fits all, ne? sagen viele. Das Schöne ist, du hast wirklich nur einen Rahmen, eine Rahmengeometrie, freut sich jeder in der Produktion. Ja, ist toll, ich brauche
Freue ich mich auch als 1,60-Frau.
Bist du es gefahren?
Ja.
Okay, du strahlst, das ist schön. Das ist großartig, dass man das abbilden kann. Ne? Und man kann natürlich jetzt, haben wir natürlich verschiedene Farben noch da mit den Rahmen, okay, wunderbar. Aber die Geometrie ist die gleiche. Und das ist natürlich ist toll, es ist einfach. Und du kannst natürlich damit auch ein Rad machen, was durchaus von verschiedenen Personen in deiner Familie benutzt werden kann. Ne? Also ich brauche meine beiden Töchter fahren auch durchaus mit dem FS. Das CS kennen sie noch gar nicht.
Echt?
Ja, okay. Gibt tierische Meuterei zu Hause. Jetzt kommen wir endlich mal mit dem Ding nach Hause. Werde ich auch demnächst tun.
Versprochen, Daddy.
Ja, genau.
Hast du erzählt deinen Töchtern, dass du das Gefährt aber auch noch länger machen musstest? Weil jetzt kommen wir dann doch noch mal auf das Tegernseer-Thema zu sprechen. Das ist eine Anekdote, die wirklich mir irgendwie auch wieder vor Augen führt, wie so ein Prozess abläuft, ja, und wie manchmal so kleine Details dann nochmal was neu aufrollen.
Ja, gut, das ist eine witzige Anekdote. Klar, wir wollen natürlich nicht, dass das Ganze zu bierlastig wird.
Nein.
Aber es ist klar, man kann jetzt sagen, der Entwicklungsprozess, der fand da bei uns in der Speisekammer statt. Es ist einfach so gewesen, wir waren mitten in der Entwicklung und hatten so Themen auf dem Tisch gehabt, wie groß wird denn dieses Lastcompartment unten und was wollen wir da reinstellen und wie Themen wie Pedalierfreiheit, ne? Also wenn ich pedaliere, dass ich vorne nicht anstoße, ist auch ein Sicherheitsthema. Das heißt, wie befestigen wir die Laster unten? Wir hatten verschiedenste Designs gehabt, die auch teilweise offen waren nach hinten. Da sind wir dann auch rangegangen, haben das, ja, heute ist es ja geschlossen, mhm, eben aus dem Grund, dass man nicht mit den Füßen da reinkommt, mhm, beziehungsweise dass die Last nicht einfach da runterrutscht und dich dann beim Pedalieren behindert oder du schlimmstenfalls noch stürzt. Und in der Zeit haben wir gesagt, okay, ein Wasserkasten muss da rein. Der hat ja so ein Standardmaß, 300x400 mm. Das geht dann auf eine Europalette, die ist ja 800x1200, also kriegst du acht Kästen da drauf. Hast dann, ja, das war so die Vorgabe damals. Und ja, was passiert in meiner Speisekammer? Ich bin nicht nur Weintrinker, ich trinke auch gern mal ein Bierchen. Und das ist dann dieses Tegernsee Hell, das habe ich über meinen Bruder kennengelernt, der in München wohnt. Und habe dann so diesen klassischen Prozess, ich nehme ein kaltes Bier aus dem Kühlschrank und füge ein warmes dann nach, damit immer entsprechender Kaltbestand da ist. Und beim Nachführen habe ich dann mir den Kasten angeguckt und dachte, nee, das sind nicht 300 mal 400, das ist irgendwie anders, ne? Und dann habe ich das nachgemessen und also einen Zollstock geholt und siehe da, 330 mal 400 und musste dann feststellen, dass es eben doch Kästen gibt. Das ist nicht nur das, es gibt auch ein Hamburger Bier, also die ganze andere Ecke von Deutschland. Das hat auch diese Kastengröße, ne? Und ja, Montag dann haben wir so unseren üblichen Wochenstarter, wo ich dann unserem Team gesagt habe, wir haben ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Und das gab natürlich viel Diskussion, aber dann verpackt mit der Tatsache, dass wir auch ein bisschen Freiraum schaffen mussten, noch fürs Pedalieren und eben diese Schottwand hinten gestalten mussten, haben wir in dem Zuge ohnehin Veränderungen machen müssen und dementsprechend ist das dann angepasst worden, dass eben dieser Kasten da auch reinpasst, ne, von dem Tegernseer Hell Spezial.
Das ist wichtig. Nein, ich finde, ja, man sieht einfach, wie dieser Entwicklungsprozess ständig stattfindet. Und nicht nur am Schreibtisch mit dem Geodreieck, beziehungsweise am Rechner.
Total, ja. Ich meine, du kannst auch nicht abschalten. Du gehst aus dem Unternehmen raus, du schaltest einfach nicht ab. Du hast, das ist ja, das beschäftigt dich einfach. Und du siehst es ja auch permanent. Du siehst ja, du gehst in die Stadt, du siehst da Räder rumfahren, du siehst, wie sich Leute abmühen, um irgendwas einzupacken. Wenn du einfach da mal auf Sendung bist, du kriegst das mit und wenn du das aufnimmst, und das versucht man eigentlich, oder macht man automatisch, wenn du dich damit beschäftigst, dann kann das einfach zu Ideen führen, zu, ja, Produkten, die den Leuten das Leben einfacher machen, die so einfach sind, dass sie dann eben doch mal auf das Rad zurückgreifen, ne?
Offene Augen und viel Neugier.
Genau.
Und nach vorne denken, wie ist deine Vision von Cargo in den nächsten 5 Jahren?
5 Jahren, ja gut, also, wie ist die Vision? Was wir natürlich machen, ist, wir haben jetzt mit dem CS unser zweites Produkt in der Familie gebracht. Das FS und das CS werden uns in den nächsten 5 Jahren begleiten.
Ihr wollt kein Portfolio ausrollen, das riesig ist?
Nein, wir wollen eine überschaubare Anzahl von sinnvollen Mobilitätslösungen, sage ich jetzt mal ganz allgemein, schaffen.
Ihr sprecht auch von Fahrzeugen gern?
Das tun wir auch, genau. Es muss jetzt nicht zwangsläufig auch ein Rad sein. Du kannst ja auch über andere Dinge wie Anhänger und so weiter nachdenken. Also wir werden das Portfolio sukzessive erweitern. Wir werden auf der Eurobike nächstes Jahr etwas vorstellen, was unsere dritte Produktfamilie werden wird. Aber du kannst auch basierend auf den Modellen, die wir jetzt haben, da schließe ich auch das FS mit ein, dir auch noch vorstellen, dass du dann noch weiter entwickelst. Das heißt also, Wir werden auf der Basis vom CS und auch vom Feedback, mit dem Feedback vom Markt, was wir erstmal kriegen müssen, wir sind ja noch gar nicht draußen. Wir haben, weiß ja, wie das ist, manchmal ist man auch ein bisschen verblendet von seinen eigenen Ideen und du musst ja sehen, was kommt da zurück. Und dieses Feedback ist enorm wichtig, das wird uns beeinflussen. Da werden wir Modellspezifikationen haben, die in eine bestimmte Richtung gehen. Also da wird einiges passieren und das können wir auf der Basis machen, wo wir heute stehen, mit überschaubarem Aufwand, sage ich mal. Ne? Es gibt natürlich auch Änderungen, ich sage jetzt mal an CS, wo man sich vorstellen kann, dass man zum Beispiel eine vollgefederte Variante mal bringt. Das ist aber alles schnell gesagt, ne? Und da führe ich auch intern gerne mal so Grabenkämpfe, dass ich sage, okay, schön und gut, aber wie lange soll es denn halten? So, das ist ein Riesenthema. Ich weiß, du kennst wahrscheinlich auch vollgefederte Räder. Und wenn ich über ein Lastenrad rede, dann haben wir einen Anspruch an Zuverlässigkeit, weil das Ding muss täglich nutzbar sein und muss funktionieren. So, und je mehr Mechanik ich da drin habe, desto kritischer wird es meistens.
Gehen wir in eine Ecke, die euch auch sehr stark betrifft, deine Vision für die urbane Mobilität in den nächsten 5 Jahren?
Also meine Vision ist einfach, dass nicht nur die Hersteller und Anbieter von Rädern sich weiterentwickeln, und das passiert gerade, nicht nur bei uns, auch an anderer Stelle. Ich meine, diese ganzen Rahmenbedingungen, da ist noch viel Potenzial. Du hast vorhin mal Koblenz als Fahrradstadt, großes Fragezeichen mal erwähnt. Das ist tatsächlich so. In Koblenz Rad zu fahren, ist keine Freude.
Ja, das hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil ich dachte, die Industrie ist ja tief verankert, die wirklich viele Arbeitsplätze.
Weit gefehlt, ja. Also das ist, es passiert jetzt was. Es gibt ja auch einen Radbeauftragten jetzt in der Stadt. Es wird was angelegt. Aber auch selbst, ich meine, guck dir andere Regionen, guck dir in Darmstadt an, Katastrophe. Ich glaube, da muss noch viel passieren und das ist mein Wunsch oder Vision. Ich kann es selbst nicht großartig beeinflussen, außer dass wir uns engagieren in so Arbeitskreisen wie Zukunft Fahrrad oder mit Cargo Bike jetzt zum Beispiel, die da sehr aktiv sind und auf politischer Ebene da versuchen, Druck zu machen, dass das passiert. Weil es nützt nichts, wenn wir tolle Räder haben, aber die können nirgendwo fahren. Ich hatte ein ganz verrücktes Gespräch auf der IAA zum Beispiel. Da kam einer, der hat mich ja fast angemacht, weil er fragte mich, wo er dann mit dem FS fahren kann. Ich sage, Sie können auf Radwegen fahren, Sie können auch auf der Straße fahren, wie mit Ihrem Fahrrad. Das ist viel zu gefährlich, das geht gar nicht, das ist viel zu groß und da kann man nicht auf dem Rad fahren, auf dem Radfahrweg fahren. Ne? Da war ich einigermaßen schockiert, ich konnte mit dem auch gar nicht diskutieren, der ist dann wieder verschwunden.
Ich glaube, der kam als nächstes zu mir, ich stand auch in der Nähe eines Lastenrads und der meinte dann, es bräuchte ein Nummernschild. Wann kommt das Nummernschild für das Lastenrad? Sie sind gefährlicher als jedes Auto.
Das ist mit Sicherheit der
das
Typ
gewesen.
Das war
sicher eher. Ja. Also, es prägt sich dann wieder ein, es waren so viele positive Stimmen und natürlich 99%, ja.
Ja, klar.
Und diese 1% prägen sich wieder ein, gell? Ja,
so typisch deutsch, den merkt man sich dann.
Ja,
ne? So
nicht nur Kritiker. Deutsch, aber sicherlich sehr, sehr deutsch, absolut.
Ja, aber das ist, das, nochmal Zukunft, das ist für mich eigentlich wichtig, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass wir mehr, ich glaube, das wird viel mehr Personen dazu motivieren, auch diesen Schritt zu machen, ne? Wenn man in der Branche selbst ist, ich rede natürlich auch in meinem privaten Umfeld viel über das, was ich mache und die Räder stehen ja auch teilweise bei uns zu Hause, dann gucken die Leute, was ist das denn, die fahren dann Probe. Viele kennen uns gar nicht, viele kennen noch nicht mal Lastenräder. Wir müssen allein vor Ort hier in Koblenz, ich meine, hier fahren auch nicht viele Cargos rum.
Oder also überhaupt im Vergleich andere zu München oder Hamburg.
Ja, ihr seid da viel, viel weiter und wir haben ja ein Rad beim Labor Koblenz, ne? Die fahren ja regelmäßig, die fahren ja etliche Tausende von Kilometern pro Jahr. Das ist für uns natürlich auch ein großartiger Test. Aber das ist das, was ich immer wieder höre. Ach, ihr macht Lasträder, sowas wie das Labor Koblenz.
Aha, okay.
Das kennen die meisten, weil es einfach da permanent wirklich fährt in der Stadt. Und ich glaube, das ist wie so ein Schneeballeffekt, der muss ausräumen. Die Leute werden sich leichter tun, wenn eine gute Infrastruktur da ist.
Absolut. Und Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Schon fertig?
Schade. Ja, also ich könnte ewig noch reden. Du hast Termine. Aber es waren wirklich, wirklich spannende Einblicke. Ich hatte wunderbare Tage bei euch. Vielen Dank auch nochmal dafür an das gesamte Team.
Ja, gerne. Gebe ich gerne weiter. Und schön, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Und ja, jetzt kann ich meiner Tochter ja sagen, ich habe meinen ersten Podcast gemacht.
Liebe Grüße an Jule.
Das will ich ausrichten.
Liebe Grüße natürlich auch an allen ZuhörerInnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns mit Feedback, Fragen und Wünschen wie stets und nehmt fleißig das Rad.